Ich vermute, dass jeder von uns, der ernsthaft mit Jesus unterwegs ist, sich zutiefst wünscht, dass sein Glaube nicht einengt, sondern dass er frei und lebendig macht. Und dass dieser Glaube nicht nur für einen selbst wichtig ist, sondern dass er auch eine Wirkung, eine positive Ausstrahlung auf andere hat. Und wenn man heute diesen Predigtext anhört, Annette hat ihn ja vorhin vorgelesen, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, ja, also das hat ja scheinbar gar nichts mit einem befreiten Glauben zu tun, du darfst noch die PowerPoint, sondern alles andere. Doch wenn wir mal tiefer in den Text einsteigen, dann werden wir feststellen, dass es genau darum geht. Jesus kritisiert die Pharisäer und Schriftgelehrten ziemlich hart, weil er erlebt, das, was sie lehren und leben, ist genau das Gegenteil. Sie verhindern mit ihrem Glauben und was sie lehren und was sie weitergeben, eigentlich, dass Menschen einen befreiten Glauben leben können. Und deswegen ist es so spannend, diesen Text mal nicht nur aus dieser Sicht zu hören, dass Jesus sagt, was ihr da macht, ist verkehrt, sondern dass man den Umkehrschluss zieht. Er sagt, was Jesus jetzt sagt, das kann man dafür nehmen, dass man weiß, wie man denn einen befreiten und tollen Glauben leben kann. Und dafür soll es heute gehen. Aber bevor wir dort einsteigen in dem, was Jesus sagt, möchte ich nochmal auf drei religiöse Gruppen hinweisen, die es zur Zeit von Jesus gab. Denn das hilft, diesen Text besser zu verstehen. Es sind jetzt nicht alle drei Gruppen, die da vorkommen. Daniel, eins weiter. Er hört nicht auf mich. Das ist schlecht. Er ist an. Ha, das machst du. Du kannst nochmal zurück, mal. Genau. Genau, es geht um drei religiöse Gruppen, die Jesus erwähnt. Ich erwähne alle drei, obwohl es nur um die zwei letzten eigentlich geht. Aber es hilft mal einfach, so eine Übersicht zu verstehen, was gab es denn für religiöse Gruppen damals in Israel. Das eine waren die Sadduzäer. Um die geht es heute nicht, aber das ist trotzdem wichtig mal zu verstehen, weil es waren die Konkurrenzen zu den Pharisäern. Das war eine religiöse, aber auch sehr politische Gruppe. Nicht so rein religiös, so ein Gemisch. Das waren sehr gebildete und die Anhänger zählten zur obersten gesellschaftlichen Schicht. Aus ihrer Gruppe wurden die Priester auch gewählt und sogar die Hohenpriester. Sie glaubten an die fünf Bücher Mose, aber woran sie nicht glaubten, war, dass es eine Auferstehung der Toten gibt und sie haben auch nicht an Engel geglaubt. Und weil sie diese theologischen Überzeugungen hatten, waren sie auch automatisch die Gegner von den Pharisäern, weil die haben anders geglaubt. Wer waren die Pharisäer? Das war eine rein religiöse Gruppe. Und meistens waren es Handwerker. Beim Paulus weiß man zum Beispiel, er war ja auch Pharisäer, dass er ein Zeltmacher war. Und die hielten sich streng an die Heilige Schrift. Und die lebten im Gehorsam gegenüber Gott. Das war wichtig. Und ganz anders als die Sadduzäer glaubten sie daran, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Dass es Engel gibt. Und, das ist faszinierend, als ich das gelesen habe, sie haben auch an die Wirkung des Heiligen Geistes geglaubt. Und dann gibt es noch die letzte große Gruppe, die Gesetzeslehrer oder Schriftgelehrten. In der Bibel heißt es, werden ja in einem Zug genannt, man hat das Gefühl, das sind dieselben, das ist dieselbe Gruppe. Nein, sind noch mal ein bisschen anders. Das waren eigentlich die Theologen, die am fittesten sich in der Heiligen Schrift auskannten. Sie haben sich ständig mit ihr beschäftigt, sie haben die Bibel kopiert, die Seiten kopiert, abgeschrieben, haben sie ausgelegt und weitergegeben. Sie waren auch diejenigen, die genau vorgaben, woran man zu glauben hat und was man nicht zu glauben hat. Und entscheidend ist auch, und das ist jetzt auch wichtig zum Verständnis unseres Textes, dass sie eigentlich die Lehrmeinung gebildet haben. Sie haben gesagt, das glauben wir. Und sie haben es dann an die Pharisäer weitergegeben und die mussten diese Vorschriften dann umsetzen, lehren und auch leben. Und in unserem Abschnitt können wir genau diese, ich sag mal, diese Arbeitsteilung sehen. Schriftgelehrten geben vor, Pharisäer führen auf. Denn nämlich als Jesus anfängt, und er fängt ja erstmal an, gegen die Pharisäer zu schimpfen. Und erst später an die Schriftgelehrten. Aber während er noch auf die Pharisäer schimpft, meldet sich plötzlich auf einmal ein Schriftgelehrter und er fühlt sich von Jesus total angegriffen und sagt, Lehrer, damit beleidigst du auch uns. Er fühlt sich auf den Schlips getreten, weil die Kritik, die Jesus an die Pharisäer richtet, eigentlich auch indirekt automatisch an ihn richtet. Er ist mit dafür verantwortlich, dass diese Lehre überhaupt vorhanden ist. Und es ist auch später, weil man weiß, dass die Schriftgelehrten eigentlich diejenigen sind, die die Lehre vermitteln, die sich in der Schrift auskommen. Deswegen werden wir, wenn man diesen Text sich nochmal anschaut, dann werden wir feststellen, dass die Pharisäer eigentlich noch sehr hart kritisiert werden, aber die Schriftgelehrten noch viel härter. Wie ich schon sagte, können wir anhand dessen, was Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt, ableiten, was uns hilft, ein befreites Christsein zu leben. Und Jesus spricht dazu erstmal von guten Regeln, die unsere Beziehung zu Gott weiter uns bringen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Pharisäer zurückkommen, weil das ist wichtig, um zu verstehen, warum gibt es die überhaupt und was haben die eigentlich so für eine Motivation gehabt. Man vermutet, man weiß es nicht genau, dass die Pharisäer ihren Ursprung etwa 200 Jahre vor Christus hatten. Und damals gab es einen ganz zunehmend negativen Einfluss durch die vorherrschende griechisch-heidnische Kultur. Die war damals überall. Mit der Folge, dass der jüdische Glaube total verfässert wurde. Und dann gab es mehrere fromme Juden, die ihren Glauben wirklich ernst genommen haben, nicht abwertend, wirklich ernst genommen haben, gesagt, wir wollen mit Gott leben, wir wollen danach leben, und sie haben gesagt, das ist nicht gut, was da läuft. Und dann hat sich diese Gruppe von Gläubigen zusammengetan. Und man hat sie dann, man nimmt an, andere haben ihnen den Namen gegeben, als Pharisäer bezeichnet. Pharisäer bedeutet abgesondert. Und das haben sie gemacht. Sie sonderten sich von der griechisch-heidnischen Gesellschaft in der Form ab, dass sie den Einfluss von dieser vorherrschenden heidnischen Kultur nicht ungefragt einfach übernommen haben. Sondern sie haben es anhand der Bibel geprüft. Und haben gesagt, das passt und das passt nicht. Und dann wollten sie auch, dass andere Menschen, andere Juden im Umfeld gut und gläubig leben konnten. Und dann haben sie Regeln und Ordnungen aufgestellt und haben gesagt, das ist gut, haltet euch daran und das ist richtig. Und diese Regeln und Ordnungen waren teilweise aus der Heiligen Schrift abgeleitet, aber es gab vieles, was sie selbst geschaffen haben. Und bevor wir jetzt vorschnell sie verurteilen und sagen, wie können die nur, das ist ja unmöglich, man sollte immer an die Heiligen Schrift halten. Diese Regeln, müssen wir sehen, sollten den Menschen wirklich helfen, dass sie in ihrem heidnischen Umfeld ihren Glauben wirklich leben konnten. Die sollten den Alltag bewältigen, sie sollten näher zu Gott kommen, das war die Absicht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, machen wir das genauso. Wir machen das genauso. Wenn wir alle Ordnungen und Regeln hier in der Gemeinde hätten, die nur was mit der Bibel zu tun hätten, dann würden wir viele Sachen gar nicht machen. Wer sagt, dass wir um 10 Uhr in Gottesdienst gehen sollen? Brauchen wir einen Weihnachtsbaum? Brauchen wir gewisse andere? Braucht man nicht. Es gibt so viele Regeln, die wir haben. Und es gibt wirklich auch gute, es gibt schlechte Regeln, die wir haben, aber es gibt auch wirklich gute Regeln, die uns auch in unserem Alltag wirklich leben, unserem Glauben besser leben zu können. Und das ist für mich zum Beispiel die stille Zeit. Die Bibel, die stille Zeit wird nirgend in der Form, wie wir sie machen, in der Bibel irgendwie vorgeschrieben. Aber wir selbst merken, dass dieser Brauch uns doch hilft, näher und besser mit Gott unterwegs zu sein. Und deswegen sind Regeln, auch wenn sie nicht in der Bibel zu finden sind, per se nicht schlecht. Sie verlieren aber dann ihre Berechtigung und ihren Sinn, wenn sie sich wenn sie der Schrift, der Bibel widersprechen oder sogar den Glauben von uns, unser Leben nicht fördern, sondern sogar hemmen. Oder wenn sie sogar so weit gehen, dass sie den Beziehung zu Jesus sogar schaden. Wir sollen in unserer Beziehung mit Gott und alle Regeln sollen dazu dienen, dass wir näher zu Gott kommen, dass wir tiefer in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Wenn das aber davon abhält, dass wir eine größere Distanz zu Gott bekommen, dann ist es schadbar, dann schadet es uns. Die Pharisäer, der Pharisäer, der Jesus zum Essen eingeladen hat, der wundert sich auf einmal, dass Jesus seine Hände nicht wäscht. Bei diesem Händewaschen handelt es sich nicht um eine hygienische Maßnahme wie bei uns heute, dass wir sagen, ich wasche meine Hände, das macht man, das ist hygienisch, sondern das war eine religiöse Vorschrift, eine Zeremonie, die musste man einhalten. Das hatten die Pharisäer eingeführt und das sollte man machen. Aber diese Vorschrift findet sich kein einziges Mal in der Bibel. Und es macht auch keinen Sinn. Ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus es dann ablehnt. Ich bin überzeugt, dass Jesus, auch obwohl diese Regel nicht in der Bibel steht, wenn er darin einen Sinn gesehen hätte, wenn er gemerkt hat, das tut uns gut, das tut den Leuten gut, dann hätte er das beibehalten und gesagt, mach das. Aber in dem Fall hat es das weder in der Bibel gefunden, noch hat es irgendwie einen Sinn gemacht. Und deswegen, und da passt unsere Jahreslosung, prüfet alles und das Gute behaltet, sehr gut dazu. Deswegen können wir uns fragen, wo lebe ich persönlich nach Regeln, die mit der Bibel nichts zu tun haben, aber die mir auch, die mich eigentlich letztendlich von Jesus wegbringen. Wo lebe ich sowas? Oder umgekehrt, um es positiv zu formulieren, welche guten Regeln oder Gebräuche sollte ich einführen, damit ich mit Jesus weiterkomme? Gute Regeln führen dazu, dass wir befreit glauben können. Und Jesus kommt dann in einem weiteren Punkt, wo er dann deutlich macht, wie wir befreit leben können. Und da geht es ihm um ein ungeheucheltes Leben. Ich muss zugeben, als ich das nochmal gelesen habe mit den Pharisäern, ihre Entstehung, die Motivation, da finde ich, da können wir wirklich von lernen, weil ich fand es positiv. Wir erleben das heute doch genauso. Was es für Einflüsse gibt hier in unserer Gesellschaft, was da kommt, das ist so konträr teilweise zum christlichen Glauben. Und viele Christen übernehmen das auch und dann verwässert sich der Glaube. Man nimmt das ja, weil es ja normal ist, es ist ja alles richtig. Und ich würde auch sagen, dass wir trotzdem das auch so wie die Pharisäer prüfen sollten. Passt das alles, was in der Gesellschaft läuft? Und dann aber nicht mit unserer Meinung die gleichsetzen, sondern die Bibel anschauen und dann fragen, passt das? Sich also nicht anpassen, sondern dann aber auch in der Gesellschaft einen Unterschied machen, dass wir das leben, was wir glauben. Und genau das fordert auch Paulus, wenn er sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird und dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Als Christen sollen wir uns nicht von der Gesellschaft prägen lassen, sondern wir sollen uns zuallererst von Jesus prägen lassen. Obwohl der Grund für die Entstehung der Pharisäer wirklich ein sehr guter war, hat sich im Laufe der Jahre, und das war das Problem, aus dieser Gruppe, die es ernst meinten, die wirklich eine gute Absicht hatten, etwas daraus entwickelt, wo es dann auf einmal schlecht wurde. Und ich finde, das kann man manchmal bei Christen sehen und ich lebe es auch in mancher Gemeinde so. Und wenn man das so mal, oder wenn ich das so beschreibe in meinen Gemeinden, die ich dann erlebe, die haben so eine sogenannte Zwei-Welten-Lehre. Das würden die selbst nicht so sagen, aber so kann man das so irgendwie zusammenfassen. Und das besagt, dass es eine Welt außerhalb der Gemeinde gibt. Es gibt die Gemeindewelt und es gibt die Gemeinde, die Welt, die außerhalb der Gemeinde ist. Und diese Welt, die außerhalb der Gemeinde ist, die ist böse. Und die steckt voller Versuchung und Sünde. Und mit dieser schlechten Welt, die Christ nicht von der Sünde verunreinigt und letztendlich vom Glauben wegbringt, macht man es so, man sondert sich ab. Man sondert sich von ihr ab, man zieht sich in dieses fromme Ghetto der Gemeindewelt zurück, denn hier ist es ja sicher. Da ist ja Gott anwesend, da gibt es keine Sünde und wir schützen uns von dem Außen, von dem da Außen. Und was muss man da machen, wenn das so ist? Man muss dann anfangen, eigentlich zu verhindern, dass die Gemeinde unrein wird. Man will ja natürlich, dass die Gemeinde weiter rein bleibt. Also was macht man? Man muss sich vor diesen bösen Einflüssen von draußen schützen. Und das bedeutet, man stellt Regeln und Ordnungen auf. Und weil es natürlich nichts nützt, nur irgendwie Ordnung aufzustellen, aber sie nicht zu kontrollieren, muss man natürlich auch kontrollieren. Und dann geht es so, leben die Geschwister denn wirklich auch danach? Haben die schon einen zu starken Einfluss von außen bekommen? Sind sie irgendwie wie die Welt schon da draußen geworden? Nebenbei bemerkt, es sind zwei Denkfehler dabei. In dieser Lehre. Das erste ist der Denkfehler, dass die Gemeinde ein sündfreier Bereich ist. Also jeder, der lange hier schon Mitglied ist, die Gemeinde kennt und jede andere Gemeinde, Sünde gab es immer. Paulus, seine ganzen Briefen würde es nicht existieren, die er an Gemeinde geschrieben hat, wenn es da nicht Sünde und Fehler gibt. Wir Menschen sind sündig, auch als Christen. Also wir können die Sünde nicht außen vor halten, ich selbst. Bringe Sünde mit in eine gesunde Gemeinde rein. Das ist das Normal. Und das Zweite ist, diese Zwei-Welten-Lehre hat Jesus und Paulus so nie gelehrt und hat es auch nicht gelebt. Jesus hat uns dazu aufgefordert und gesagt, hat uns den Missionsbefehl gegeben und hat gesagt, geht in diese Welt, mache zu Jünger, taufet und so weiter und lehrt sie. Und der Paulus selbst hat es ja gelebt. Er ist hingegangen und hat bewusst sich in die heidnische Welt gestürzt. Er hat den Missionsbefehl umgesetzt. Aber nicht, um sich dieser Welt anzupassen, sondern ganz im Gegenteil. Er hat seine festen Überzeugungen gehabt und er ist in eine heidnische Kultur gegangen. Und über die Jahrzehnte, auch nach seinem Tod, hat sich letztendlich die ganze Gesellschaft christianisiert. Durch ihn gab es eine völlige Umwandlung der Gesellschaft. Das war die Absicht. Und nicht den Zurückzug, ich ziehe mich zurück in mein frommes Lager, da bin ich sicher und da glaube ich das Richtige. Nein, nach außen. Das so nebenbei. Die Folge von solch einem frommen Lebensstil, dass ich mich zurückziehe, fördert natürlich auch einen geistlichen Hochmut. Wenn ich es nämlich schaffe, alle Regeln, die da aufgestellt wurden, zu halten und die anderen schaffen das nicht, dann bin ich natürlich kein besserer Christ. Dazu kommt noch, dass ich dann mit der Zeit, das tut ja gut, wenn ich so ein tolles Bild herauskehre, will ich natürlich, dass mein positives Bild weiterhin in der Gemeinde bestehen bleibt. Und dann kann es passieren, dass es mir immer wichtiger wird, was andere Menschen über mich denken. Und nicht mehr so wichtig, was Jesus über mich eigentlich denkt. Und ohne dass ich das vielleicht merke, ziehe ich mich weiter von Jesus zurück. Ich lebe fromm nach außen, aber innerlich habe ich eigentlich keine Beziehung zu Jesus mehr. Und ich werde immer noch bestätigt, weil andere sagen, ja, du lebst ja so fromm, toll wie du lebst. Aber innerlich ist die Beziehung zu Jesus gekappt. Und was ist es dann, was ich dann lebe? Ich heuchle. Jesus nimmt diese Heuchelei bei dem Pharisäer wahr und er spricht sie an. Er sagt, das passt. Kannst du weitermachen? Ja. Oh, sorry, ja bitte mach bitte. Also, es geht weiter bei Folie 7. Er sagt, das passt zu euch, ihr Pharisäer. Ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab, aber ihr selbst seid in eurem Innern völlig voller Gier und Bosheit. Wie töricht ihr doch seid. Ihr wisst ganz genau, dass Gott beides geschaffen hat, Äußeres und Inneres. Dort, wo wir mit Jesus leben und ihn nicht mehr an unser Herz ranlassen, an unser Inneres, wo unser Leben nichts mehr mit Gott zu tun hat, da fangen wir an zu heucheln. Und Heucheln verhindert letztendlich, dass wir befreit glauben können und leben können. Bleiben wir noch einen Moment bei dem, was Jesus an den Pharisäern kritisiert. Er sagt, wehe euch, ihr Pharisäer, sogar von den Küchenkräutern wie Minze und Raute und auch von allen anderen Gewürzen, gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber das, was viel wichtiger wäre, Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott, ist euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Jesus kritisiert jetzt nicht, das könnte man ja denken, dass die Pharisäer eine Abgabe für die Gewürze von 10% geben. Das sagt Jesus nicht. Er hält sich an das, was die Schrift sagt, und damals war die Ordnung, gebt den Zehnten ab. Das hat Gott festgelegt. Er widerspricht nicht, er hebt nicht dieses Gesetz auf. Er sagt, doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Mit andere ist eben das Verzehren der Kräuter gemeint. Das soll man nicht unterlassen, soll man weitermachen. Aber was das Problem bei ihnen ist, dass das andere so wesentlich wird, dass sie das Wesentliche weglassen. Gerechtigkeit üben und Gott lieben. Sie tun sich nur noch fixieren auf diese Sache mit den zehnten Verkräutern und sagen, das ist wichtiger, alles andere lasse ich nach. Aber Gott zu lieben ist eines der wichtigsten Gebote. Und wenn uns die Liebe zu Gott fehlt, dann haben wir letztendlich immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder heucheln wir polieren unsere fromme Fassade weiter auf und leben aber innerlich ohne Jesus. Was wir glauben und was wir leben, passt letztendlich selbst nicht zusammen. Und das Traurige ist dadurch, dass unser Glaube irgendwie sinnlos, leer und auch wirkungslos wird. Aber wir haben auch die andere Möglichkeit, und darum geht es Jesus ja. Dieser Angriff, den er gegen sie fährt, geht ihm ja, dass die Menschen umkehren. Das ist, dass wir anfangen, ehrlich vor Gott zu werden. Dass wir zu Jesus kommen und unsere Heuchelei bekennen und uns vergeben lassen von ihm, wie wir leben. Und dass wir dann neu anfangen. Und das führt dann wirklich zu einem befreiten und natürlichen Glauben. Jesus fordert uns dazu auf, dass wir ehrlich vor ihm werden. Und das verhindert auch, oder das bedeutet auch, dass wir die Ehre nicht mehr vom Menschen nehmen, sondern dass wir anfangen, die Ehre bei Gott zu suchen. Jesus warnt, wehe euch, ihr Pharisäer, in den Synagogen sitzt ihr am liebsten in der ersten Reihe und es gefällt euch, wenn man euch auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Jeder von uns, egal ob er gerne im Mittelpunkt von Menschen steht oder sich lieber von Menschen zurückzieht, wenn er sie meidet. Egal, ob man auf einer weltlichen Bühne steht oder wie ich jetzt hier auf einer Predigt. Jeder von uns, alle, wir suchen alle nach Anerkennung, Aufmerksamkeit, Beachtung. Und das ist erstmal völlig normal, das ist nichts Schlimmes. Entscheidend ist, wie wir mit diesem Bedürfnis richtig umgehen. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich die Ehre bei Menschen suche, dass mich das dann in eine Art Sklaverei bringt. Für einen kurzen Moment befriedigt das, Man bekommt ja Anerkennung, man kann Zuwendung von Menschen, aber das hält nie lange an. Und dann wirkt das Ganze wie eine Droge. Ich brauche dann wieder die Zuwendung, die Aufmerksamkeit, den Jubel und das Lob von Menschen. Und dann werde ich abhängig von den Menschen. Und das ist wie so ein Teufelskreis. Dagegen ist meine Erfahrung, dass wenn ich mich von Jesus abhängig mache, wenn ich sage, ich will meine Anerkennung, meine Aufmerksamkeit und meine Beachtung allein nur von Gott abholen oder mir schenken lassen, dann erlebe ich, wie mein Herz satt wird. Und gleichzeitig erlebe ich, wie ich frei und unabhängig von Menschen werde. Es gibt ein Zitat, ich habe es nicht mehr im Internet gefunden, das war aber vor vielen Jahren schon mal drin, von dem katholischen Bischof Walter Johannes Mixer. Der war sehr umstritten. Ich fand aber seine Aussagen, die er gemacht hat, die wurden sehr zerrissen, aber ich fand die sehr gut. Und er hat mal einen Satz gesagt, den finde ich sehr hilfreich. Er sagte, es ist nicht wichtig, was andere über mich denken. Wichtig ist nur, was Gott über mich denkt. Ein befreiter Glaube ist möglich, wenn wir uns allein von Jesus abhängig machen. Wenn wir uns nicht von Menschen abhängig machen, sondern wenn wir Jesus ins Zentrum unseres Glaubens stellen. Ein letzter Gedanke. Befreit Glauben hat immer eine positive Auswirkung nach außen. Jesus sagt über die Pharisäer, wehe euch, wer mit euch zu tun hat, der weiß nicht, dass er sich verunreinigt. Denn ihr seid wie Gräber, die vom Gras überwuchert sind und über die man geht, ohne es zu wissen. Was erzählt Jesus da mit den Gräbern? Er greift da auf ein Gebot zurück, das sich im 4. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 16 befindet. Und dort geht es darum, dass es Gräber gab, die auf einem freien Feld waren. Aber die waren so zugewuchert, da wusste kein Mensch mehr, dass das überhaupt ein Grab war. Und dann konnte es passieren, dass man unbeachtet einfach über dieses Grab gegangen ist und dann hat man sich 7 Tage lang unrein gemacht. Man war 7 Tage unrein. Das bedeutete, man war vom Gottesdienst ausgeschlossen. Und Jesus vergleicht die Pharisäer und ihre Lehre, dass sie genau solche Gräber sind. Man sieht es äußerlich ihnen nicht an. Es wirkt auf den ersten Blick doch alles richtig, was sie lehren. Es ist nicht falsch. Aber wenn man sich auf ihre Lehre einlässt, wenn man hört und tut, was sie sagen, dann passiert es, dass es so sukzessive immer wird, dass man sich verunreinigt. Man schließt sich selbst von Gott aus, ohne dass man das vielleicht will. Wie beim Verunreinigung an einem Grab wird man von Gott ausgeschlossen. Und Jesus geht das an. Er sagt, das darf eigentlich nicht sein. Aber er geht noch schärfer gegen die Schriftgelehrten vor. Er sagt ihnen, ja wehe auch euch Gesetzeslehrern. Ihr bürdet den Menschen fast unerträgliche Lasten auf, doch ihr selbst rührt keinen Finger, um diese Lasten zu tragen. Die Gebote, die Gott uns gibt, sind keine Belastung. Paulus sagt, Gottes Gesetz ist gerecht, heilig und gut. Und dagegen bewirken die Regeln und Ordnungen, die die Schriftgelehrten erfinden oder wir Menschen manchmal erfinden, genau das Gegenteil. Sie machen das Leben unnötig schwer und kompliziert. Und sie schaffen dadurch eine Distanz zu Gott. Und absolut schräg ist ja das, was die eigentlich fordern. Sie setzen Regeln auf, aber sie selbst halten sich überhaupt nicht daran. Und eine größere Heuchelei kann es eigentlich nicht geben. Doch das Heftigste, was Jesus an den Gesetzeslehrern kritisiert, ist, wenn er sagt, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer, denn durch eure Lehren verhindert ihr, dass die Menschen den Schlüssel finden, der die Tür zur Wahrheit öffnet. Ihr selbst seid nicht durch diese Tür gegangen und ihr verschwert auch noch allen den Weg, die hinein wollen. Mit den Regeln und Ordnungen, die die Menschen da erfinden, bekommen die Menschen, die danach leben wollen, wird es nicht nur noch schwer zu glauben, sondern gleichzeitig, und das heftig, verbauen diese Regeln den Weg zu Gott und für die Ewigkeit. Die Schriftgelehrten, die sich mit der Bibel am besten auskennen und anhand des alten testamentlichen Aussagen eigentlich wissen müssen, dass Jesus wirklich der Messias ist, die sehen das überhaupt nicht oder sie wollen es nicht sehen. Für mich sind das wie Sektenführer. Wenn ihr euch heute Sektenführer anschaut oder Leute irgendwelche komischen Religionen, die was gründen. Diese Leute, wie die Schriftgelehrten, haben Gott nie erkannt. Die können Jesus im Namen benennen. Die können auch sagen, so ist es, so ist Gott ist da und können auch sagen, wichtig, dass man an Gott glaubt. Aber sie selbst glauben nicht. Und diese Sektenführer, denen geht es nicht darum, dass Menschen näher zu Gott kommen. Dass sie eine Beziehung mit Gott, eine tiefere Beziehung zu Gott aufbauen können, dass sie aus Gnade, aus Vergebung heraus mit Gott leben, sondern ihre Absicht ist immer, dass sie diese Menschen immer weiter in die Abhängigkeit von ihnen führen. Die Schriftgelehrten brechen damit das erste Gebot, sollst den Herrn, deinen Gott, ehren. Und sie brechen es, weil sie sich selbst zum Heiland erkoren. Weil sie selbst sagen, wir wissen es und wenn ihr uns folgt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Jesus beschreibt, was passiert, wenn uns solche Menschen oder Lehren uns binden. Unser Glaube wird dann nicht frei, er wird rein zur Last. Und das ist für euch auch ein gutes Zeichen, wenn ihr merkt, wenn irgendwas kommt und ihr merkt, das bringt mich überhaupt nicht mehr weiter. Es bindet das Hemd, es schafft eine Distanz zu Gott, dann stimmt die Lehre nicht. Manchmal steckt ja auch eine Lehre in uns drin. Eine Theologie, die wir irgendwo haben, von Kindheit aufgesaugt, wie wir zu sein haben. Und dann ist es wichtig, dass wir das bereinigen. Eine ungesunde Lehre führt uns immer in einen Glauben, die eine Last, eine Belastung in Abhängigkeit und Frustration und Depression. Es ist nur Jesus, der uns wirklich ein befreites Leben kann. Und der positive Nebeneffekt eines befreiten Glaubens ist einerseits, dass wir selbst es genießen können. Dass wir sagen, es ist schön, mit Gott unterwegs zu sein. Und das andere ist, dass wir ein Segen für andere Menschen werden, weil wir selbst befreit glauben, können wir den befreiten Glauben auch weitergeben. Und genau davon spricht Jesus eigentlich indirekt, wenn er über die Schriftgelehrten an einer anderen Stelle sagt, jeder Schriftgelehrte, der zu Gottes himmlischen Reich gehört, also der endlich erkennt, wer Jesus Christus ist, und das, was er darüber gelernt hat, dann weitergibt, ist wie ein Hauser, der aus seiner Vorratskammer Neues und Altes hervorbringt. Der auf einmal verstanden hat, was es bedeutet, die haben ja ein Fundament gehabt, die kannten sich in der Schrift ja aus. Und wenn er dann wirklich zu Jesus kommt, dann wird das, was er lehrt, wirklich zu einer heilsamen Lehre. Jeder von uns, der jetzt noch so wie sich wie ein Pharisäer oder Schriftgelehrter fühlt, der kann eine Veränderung erleben. Weg von einer gesetzlichen, unheilvollen Lehre zu einem befreiten Christentum, zu einem befreiten Glauben. Zu einem Glauben, der nicht nur einem selbst gut tut, sondern der andere Menschen auch frei macht. Und das gelingt, wenn wir gute Regeln schaffen, die unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Und wenn wir Regeln aufstellen, muss es auch anderen helfen. Es ist ja manchmal so, dass wir Regeln haben, es hilft mir, es heißt mir nicht, dass dem anderen das so gut tut. Wenn es mir hilft, stille Zeit morgens um 5 Uhr zu machen, dann ist es gut. Es gibt aber Leute, denen tut es gut, die stille Zeit um 10 Uhr abends zu machen. Versteht ihr? Also gute Regeln schaffen, das ist wichtig. Zu gucken, was hilft, was fördert mich, was bringt mich weiter in meiner Beziehung zu anderen und was hilft dem anderen vielleicht weiter in der Beziehung zu Gott. Und wenn wir ehrlich vor Jesus werden, ihn immer mehr in unserem Herzen Raum geben, wir unseren Fokus nur noch auf Jesus richten, dann bedeutet es auch, dass wir frei werden. Und wenn wir schließlich unsere Ehre nicht mehr bei Menschen stillen lassen, sondern nur noch bei Gott, dann bedeutet es auch Freiheit. Jesus möchte, dass wir befreit leben. Und es war ihm so wichtig, deswegen hat er so vehement die schriftgelehrten Pharisäer angegangen, weil es so als Wesentliches geht, dass Menschen nicht in eine Sklaverei, in eine Knechtschaft geführt werden, sondern zur Freiheit. Und deswegen macht es deutlich, dass Jesus uns einlädt und sagt, ich möchte, dass du weiter in deinem Glauben ein befreites Glauben, einen befreiten Glauben leben kann. Und er schenkt es uns, wenn wir sagen, ich möchte, dass Gott schenkt es. Amen.